Blaue Lichtblitze zucken über die Straße. Laute Sirenen zerschneiden die Luft. Ein Rettungswagen rast an mir vorbei. Für mich ist dieser kurze Eindruck alles, was bleibt. Doch was spielt sich hinter den Kulissen ab? Mona hat den Notfallsanitäter Markus getroffen und gibt uns im Gespräch mit ihm in der nächsten Stunde einen tiefen Einblick hinter die Kulissen einer Rettungswache und in den Beruf eines Notfallsanitäters. Ich bin Nora und ihr hört den Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen, hier auf PH 88.4.
Kannst du mir sagen, was der Rettungsdienst ist?
Der Rettungsdienst sind die Personen, die kommen, wenn jemand in Notruf fällt bei Erkrankungen und Verletzungen.
Was für verschiedene Fahrzeuge habt ihr denn?
Wir haben einen Krankentransportwagen oder KTW, ist hauptsächlich für geplante Transporte zuständig, wo zum Beispiel Patienten, die liegen müssen und einer medizinischen Betreuung unterstehen, aber nicht lebensbedrohlich erkrankt sind. Im Rettungsdienst haben wir einen sogenannten Rettungswagen, auch RTW genannt. Der Rettungswagen unterscheidet sich zum Krankentransport, dass er vorgehalten wird für die Notfallrettung, um zum Beispiel lebensbedrohlich erkrankte Patienten oder Personen dem Krankenhaus zuzuführen. Und ein Notarzteinsatzfahrzeug, das als NEF abgekürzt wird.
Gehen wir nochmal zurück zum Wagen, zum RTW-Wagen. Wie sieht es denn da aus? Was habt ihr denn da so generell auf dem Auto drauf?
Also wir haben eigentlich alles drauf. Wir haben da ein sogenanntes EKG drauf. Wir haben einen Defibrillator drauf, um zum Beispiel einen Patienten, den man wiederbeleben muss, zum Beispiel einen elektrischen Schock zu verpassen. Wir sind eine rollende Intensivstation quasi.
Gab es schon mal einen Einsatz, wo dir irgendwelches Material gefehlt hat, irgendein Medikament gefehlt hat oder irgendwas, was du für den Einsatz gebraucht hättest, aber du es nicht da hattest?
Also da muss ich sagen, das kann nur passieren, wenn ich zum Dienst komme und das Auto gerade Einsatz rauskommt, bevor ich mein Auto überhaupt anschauen habe können, checken habe können. Ansonsten muss ich eigentlich sagen, habe ich eigentlich alles drauf, was ich brauche. Und alles, was drüber rausgeht, hat in der Regel ein Krankenhaus und da muss andere Untersuchungen nur vorweglaufen.
Du hast gerade gesagt, wenn du morgens ankommst und du dein Auto checken kannst, was heißt denn das Auto checken?
Dieses Auto checken bedeutet, dass ich am Morgen hingehe. Einmal mein Auto auf Vollständigkeit überprüfe, also dass alle Medikamente da sind, alle Infusionen, alle Verbandsmaterialien sowie alle technischen Geräte, was wir im Fahrzeug haben, wie das EKG oder das Beatmungsgerät, auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen werde.
Was passiert denn, wenn ein Gerät nicht funktioniert?
Wenn ich am Morgen feststelle, ein Gerät funktioniert nicht, wird es außer Dienst genommen und ich muss ein Ersatzgerät in Dienst nehmen.
Woher kriegt ihr so ein Ersatzgerät?
Diese Ersatzgeräte werden bei uns vorgehalten und wir müssen die halt dann einfach austauschen, geben unserem sogenannten MPG-Beauftragten, sagen wir Bescheid, dass ein Gerät ausgefallen ist und der stellt uns dann dementsprechend Ersatz zur Verfügung.
Noch ganz kurz, was heißt MPG?
MPG ist Medizinproduktegesetz, worunter die ganzen elektronischen Geräte fallen, was im Rettungsdienst betrieben wird, sowie diverse andere Utensilien.
Gibt es denn Situationen, wo das Fahrzeug außer Dienst genommen wird?
Natürlich gibt es so Situationen, wenn zum Beispiel technische Defekte am Fahrzeug sind, wie Bremsen abgefahren oder so, dann muss ein Auto außer Dienst genommen werden. Oder auch, man sagt, wenn man kurzfristig ein Fahrzeug außer Dienst nimmt, wenn zum Beispiel eine Infektionsfahrt stattfinden müssen und wenn wir das Auto desinfizieren haben müssen.
Kommt sowas denn häufig vor?
Also Infektionen kann natürlich immer vorkommen, aber in der Regel ist das im Rettungsdienst nicht so häufig, sage ich mal. Das ist dann eher was für den Krankentransport, wo dann eben so Infektionskrankheiten also wie zum Beispiel der allseits bekannte Noro, wie man den immer so schön hört in den Nachrichten, wo dann vom Krankenhaus A oder von der Wohnung ins Krankenhaus gefahren wird.
Was für Arbeitszeiten habt ihr denn da?
Also wir arbeiten hier auf der Außenwache, wo wir uns hier befinden, von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends im 12-Stunden-Dienst. Auf der Hauptwache, wo zwei Rettungswagen 24 Stunden besetzt sind, 7 Tage die Woche, ist die Arbeitszeit von 7 Uhr bis 19 Uhr abends und von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens.
Das heißt, ihr habt also so eine Art Schichtarbeit?
Ja, wir haben Schichtarbeit. Wir haben verschiedene Schichtmodelle bei uns. Wir haben einmal einen Tagdienst, einmal einen Nachtdienst drin. Also das heißt, die Schichtarbeit, dass wir einmal eine Tagschicht haben, eine Nachtschicht von jeweils 12 Stunden, sowie auf den Außenwachen jeweils nur eine Tagschicht mit jeweils anderen unterschiedlichen Dienstzeiten dann auch. Das aber alles mit 12 Stunden Dauer.
Und wie ist das? Ich stelle mir Schichtarbeit schwierig vor. Ist das tatsächlich schwierig oder ist das gar nicht so schwierig?
Schichtarbeit ist in dem Sinne schwierig. Man muss so sagen, im Rettung, das, die Problematik ist halt im Schichtbetrieb im Rettungsdienst. Da wir immer auf Hab-8-Stellung sind und eigentlich nicht erstmal das Essen fertig essen können zum Beispiel, kann auch passieren, dass wir unterschiedliche Essenszeiten haben, also kein geregeltes Essens. Wir haben eigentlich auch, kann auch passieren, dass wir unregelmäßige Ruhezeiten haben, dass wir im Prinzip den ganzen Tag auch mal wirklich 12 Stunden durchackern müssen. Vielleicht mal mit einer kurzen Pause von einer halben Stunde, wenn möglich. Ja, und das ist dann schon ganz anstrengend und oder problematisch sind auch dann so Wechsel von zum Beispiel Nacht auf Tag. Weil dann hat man so einen halben Tag quasi Zeit, um sich zu regenerieren und sich wieder auf den Tagdienst einzustellen.
Und wie kommt ihr denn zu euren Einsätzen?
Also das Ganze wird über die sogenannte Notrufnummer von einer Leitstelle bzw. einer integrierten Leitstelle hier koordiniert. Das heißt, integrierte Leitstelle heißt, da ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst in einem Haus. Und die Disponenten sind ausgebildet, sowohl rettungsdienstlich als auch feuerwehrtechnisch. Und die disponieren dann die Notrufe. Das heißt, die Nummern über die 112 für die lebensbedrohliche Sachen Herzinfarkt gehen dort ein. Die Leitstelle macht eine kurze Abfrage und schickt uns parallel dann schon mal raus mit dem betreffenden Stichwort. Zum Beispiel, wenn jetzt einer über Herzbeschwerden klagt, dann wird wahrscheinlich das Stichwort Herzinfarkt laufen. Und dann werden wir dorthin gerufen. Also, oder auch über die 19222 werden zum Beispiel auch die Kranktransporte dann disponiert.
Das heißt, ihr wartet quasi darauf, dass irgendjemand bei eurer Leitstelle anruft, also über die 112 dann, und ihr dann einen Einsatz bekommt.
Ja, das ist so richtig. Also wir warten darauf, dass jemand anruft und einen Notfall meldet. Aber wir hatten es auch schon, dass die Leute direkt zu uns auf die Rettungswache gekommen sind, weil sie gewusst haben, hier ist eine Rettungswache und hier wird uns geholfen. Und dann ja, übernehmen wir quasi den Part des Meldenden bei der Leitstelle und sagen, hey, pass auf, wir haben hier einen Notfall, wir sind jetzt erstmal am Versorge und so und werden dann wahrscheinlich einen Transport durchführen auch.
Ist es denn anstrengend, auf irgendwelche Einsätze zu warten?
Also man kann, viele Leute werden es nicht glauben, aber es ist tatsächlich anstrengend zu warten. Wir sind immer in Hab-8-Stellung und ja, wir müssen halt dann auch von 0 auf 100 reagieren. Also es ist nicht so, wir machen den Larifari und werden dann erstmal nach 5 Minuten irgendwann mal aufstehen vom Sofa oder so oder von einem Stuhl. Nein, wir sind dann von im Prinzip innerhalb von maximal 2 Minuten rücken wir aus und fahren dann zu Notfällen los. Und was natürlich auch ist, wir haben auch verschiedene Aufgaben auf unseren Rettungswachen dann jeweils, so die sogenannten Tagesaufgaben, wo man dann verschiedene Sachen machen muss. Zum Beispiel Autos überprüfen einfach auf Vollständigkeit oder Desinfektion des Fahrzeuges, damit Infektionskrankheiten oder so keine Chance haben, sich auszubreiten. Weitere tägliche Aufgaben ist dann mit der Rettungswache selber in Verbindung, das heißt die Grundreinigung, die Reinigung der Rettungswachen jeweils oder auch die sogenannten Lager mit Material, was wir brauchen, zum Beispiel Verbänden oder Infusionen oder so Zugängen, die müssen wir auch kontrollieren und natürlich auch überprüfen auf Verfall, also das heißt, dass die nicht abgelaufen sind.
Was sind denn so typische Einsätze, typische Krankheiten, wo ihr zu Einsätzen hinfährt?
Also hauptsächlich die typischen Einsätze sind Herzinfarkte, allgemein Herzgeschichten, da gibt es Schlaganfälle, Lungenembolien, Lungenödeme, Unterzucker ist auch, wo man hier häufig hinkommt. Oder auch Kindernotfälle, einfach wenn ein Kind jetzt zum Beispiel Hochfieber hat und dann sozusagen diesen sogenannten Fieberkrampf erleidet. Sind hauptsächlich so Dinge, wo man viel hinkommt. Aber auch mittlerweile hausärztliche Tätigkeiten, muss man fast sagen. Weil gerade hier auf dem Land befindet sich ein Hausarztmangel. Und ja, muss man sagen, die Bevölkerung weiß sich dann auch nicht mehr richtig zu helfen, was sie machen sollen.
Was genau ist denn eigentlich eine Lungenembolie?
Eine Lungenembolie ist eine lebensgefährliche Erkrankung, in der sich ein Blutpfropfen in den Lungenarterien festsetzt. Und dadurch das Blut im Prinzip nicht mehr mit Sauerstoff angereichert werden kann, weil kein Gasaustausch mehr stattfinden kann zwischen Blut und Lungen.
Wenn du jetzt so nachdenkst und dir 3 Stichpunkte überlegst, was einen Einsatz wirklich aufwendig macht, welche 3 wären das dann?
Anstrengende Angehörige, die man natürlich auch beruhigen muss. Also gerade bei Kindernotfällen kann es natürlich dazu stark sein, dass die Angehörigen spielen da eine große Rolle. schwierige Notfallbilder, wo nicht klar ist, was es genau sein könnte. Oder auch technische Rettungen, wie zum Beispiel jemand mit einer Wirbelsäulenproblematik, wo nicht starke Schmerzen hat, aber wo man dann auch zum Beispiel runtertragen muss. Oder jemand, wo man irgendwie zum Beispiel, wo man das Bein schienen muss oder sorgsam umgehen muss damit.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Es ist jemand vor Ort, der kann euch aber keine wirklichen Infos sagen. Das heißt, ihr kommt irgendwo hin, wo ihr keine Ahnung habt, was wirklich passiert ist. Wie läuft so ein Einsatz dann ab?
Also wenn man gar nichts weiß, was davon ist, dann wird das Ganze sozusagen über eine Sichtungsschema abgearbeitet. Das heißt, man schaut sich erstmal ein Bild vor Ort an, auf der Anfahrt schon, was sieht man auf der Anfahrt schon an der Einsatzstelle? Sieht man ein Auto, zwei Autos, sieht man Leute auf der Straße liegen oder irgendwie was? Und hat man dann mehrere Verletzte, schaut man natürlich, wer am schlimmsten verletzt ist als erstes und teilt das natürlich dementsprechend ein. Wenn es jetzt dann natürlich nur ein Beteiligter wäre, würde wieder nach diesem ABCDE-Schema gearbeitet. Zum Einschätzen ist er wach und so weiter, ja.
Okay, nehmen wir an, es ist nur ein Beteiligter, also es sind mehrere Beteiligte, aber nur einer ist wirklich verletzt. Da hat es ein Airbag ausgelöst und er ist bewusstlos. Wie würdet ihr dann handeln?
Also bei ihm wäre auf alle Fälle mit Airbag hat ausgelöst. Und der wäre bewusstlos, heißt, es würde auf alle Fälle schon mal ein Helfer reingehen. Ins Auto würde den Kopf mal fixieren, manuell. Und dann würde man schauen, dass man Patienten so schnell wie möglich aus dem Auto rauskriegt, in eine Vakuummatratze rein und zu uns ins Auto. Die Atmung muss einfach gesichert werden und ja, man muss alles überprüfen. Einfach, weil man nicht sagen kann, was für Verletzungen er hat. Er kann ja nicht sagen, aua, aua, mir tut irgendwas weh, sondern er macht, vielleicht maximal. Zwar sind wir eigentlich fast eine rollende Intensivstation, aber wir können halt nicht alles. Wir haben viel dabei, aber alles kriegen wir halt auch nicht hin. Also wir können noch keine Bilder machen vom Kopf oder ein Röntgenbild, das kriegen wir noch nicht hin im Rettungswagen.
Du hast gerade gesagt Vakuummatratze, was ist denn das?
Vakuummatratze ist, ja, wie soll man das richtig beschreiben, das ist sozusagen ein Transportmittel, wo spezielle Kügelchen drin sind, da ist Luft drin und wenn man diese Kügelchen absaugt, also diese Luft absaugt aus diesen Kügelchen, dann wird es hart, steinhart und es kann sich zum Beispiel Knochen oder so können sich nicht mehr verschieben, weil das ist dann wie ein Betonklotz. Und da wird eben der Patient reingelagert, um weitere Folgeschäden zu vermeiden.
Und wenn wir jetzt schon gerade bei den Einsätzen sind, kannst du dich an irgendeinen Einsatz erinnern, der sehr schön war für dich?
Also ich finde, also speziell an irgendeinen Einsatz, der sehr schön war, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also schön sind diese Einsätze, wo man den Leuten helfen kann und gut helfen kann und die auch mit einem guten Ergebnis enden. Und ganz schön ist natürlich auch, wenn die Leute zufrieden sind und sich auch einfach nur mal bedanken bei uns. Also es ist leider mittlerweile in der Gesellschaft selbstverständlich, dass mir dann komme und sieht es häufig bei den älteren Leuten. Die sind so froh, dass irgendeiner kommt, der ihnen hilft. Also das sieht man richtig und das merkt man. Und heutzutage, ja, leider wird der Notruf immer oftmals mittlerweile oft gewählt für, ja, aus Jux und Dollerei. Also wenn man mit einem Kollegen von den leitsprechenden Stellen spricht, was die und die erzählen, da kriegen sie so und so viele Notrufe rein und so viele Spaßanrufe sind dabei. Das ist leider erschreckend auch. Also, aber eben die schönsten sind die, wo sich die Leute wirklich freuen, dass man kommt und denen helfen kann. Und das macht es dann schon ein bisschen besser.
Und was war so dein letzter Einsatz, der so abgelaufen ist?
Also fürs persönliche Gefühl war vor kurzem jemand, den wir wiederbelebt haben, wo wir dann im Nachhinein herausgefunden haben, dass da wohl auch ein sehr gutes, ja, dass der das sehr gut überlebt hat, ohne irgendein Defizit, also vom Gehirn her, also ohne Behinderung kommt der davon. Das war dann schon sowas, wo man dann sagt, ja, jetzt weiß ich, für was ich da bin.
Und auf der anderen Seite, gibt es so Einsätze, die wirklich schlimm sind?
Ja, natürlich gibt es da Einsätze, die natürlich schlimm sind. Der Rettungsdienst ist quasi mit dem Tod verbunden. Wir kommen zu den Leuten in den schlimmsten Momenten ihres Lebens und da bleibt leider der Tod auch nicht aus.
Kannst du dich an so einen bestimmten Einsatz erinnern, der letzte oder der vorletzte, der wirklich sehr prägend für dich war?
Also prägend würde ich jetzt nicht sagen. Das Problem ist, man erinnert sich viel an die schlechten Dinge erinnert man sich eher als an die guten und leider bleiben viele schlechte auch in Erinnerung. Ja, man muss so sagen, die schlechten sind meistens die Leute, wo dann plötzlich aus dem Leben gerissen werden oder schwer verletzt werden, aus dem Mir-nichts-dir-nichts komplett entstellt. Das sind so die schlimmen Ereignisse einfach.
Mona ist im Gespräch mit dem Notfallsanitäter Markus. Wir haben bereits gehört, dass es auf einer Wache eine Vielzahl von Aufgaben gibt. Bei nicht allen Verletzungen kann ein Rettungssanitäter helfen. Brauchen die Patienten ausführlichere Untersuchungen, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen oder Ähnliches, muss der Patient ins Krankenhaus. Doch für die Erstversorgung, für lebensrettende Maßnahmen bei Herzinfarkten, Fieberkrämpfen oder sonstigem ist man als Notfallsanitäter bestens ausgebildet und ausgestattet. 12-Stunden-Schichten bestimmen den Tagesablauf einer Wache. Kommt ein Einsatz, heißt es nicht ausschlafen, sondern sofort präsent sein. Auf schwere Momente, die man erlebt, wenn man jemandem nicht helfen konnte, folgen schöne Momente, wenn man einen Einsatz erfolgreich abschließt. Zwar ist es selbstverständlich, dass, wenn man Hilfe braucht, auch jemand kommt, doch wie aufbauend und motivierend ist das kleine Wort Danke für die Notfallsanitäter. Doch wann wird denn jetzt genau ein Krankenwagen gerufen und was sind erste Anzeichen für typische Krankheiten? Wie kann ich helfen, bis der Krankenwagen kommt? Was kann ich tun, um den Einsatz zu erleichtern? Mona fragt nach.
Jetzt weiß ich ja so grob eigentlich, was es geht, aber so ganz genau ist es mir noch nicht klar, wann ich eigentlich den Rettungsdienst alarmiere.
Also im Rettungsdienst ruft man hauptsächlich bei Erkrankungen und Verletzungen an, also hauptsächlich bei Schlaganfall, Herzinfarkt oder einfach so Maßnahmen oder Verletzungen oder Erkrankungen, die nicht unbedingt privat ins Krankenhaus gefahren werden können, weil einfach Patient muss liegen zum Beispiel oder irgendwelche, ja, kurz vorm Kollaps oder so.
Okay, du hast gerade schon gesagt, es gibt so Erkrankungen wie Herzinfarkte oder sowas, wo man auf jeden Fall einen Rettungswagen rufen sollte. Kannst du denn so ein paar Tipps und Tricks erklären für Leute, die sowas erkennen sollen und wie sie dann handeln sollen? Beispielsweise jetzt Herzinfarkt und Schlaganfall?
Also Herzinfarkt ist eigentlich relativ einfach, sage ich mal, einen Verdacht zu schätzen. Wenn jetzt jemand sich an die Brust fasst oder kaltschweißig wird, das heißt also ganz viel schwitzt, die haben meistens auch so ein bisschen Angst, Todesangst kann man quasi sagen, oder einfach auch, die kriegen dann Luftnot. Und wenn er dann sagt, er hat so einen Druck auf der Brust, dann wäre zum Beispiel die Indikation für einen Herzinfarkt ganz hochgestellt und das wäre auf alle Fälle sehr gut, wenn man dann nicht unbedingt 5 Stunden wartet mit dem Rettungsdienst, sondern eher mal gleich den zügigen Rettungsdienst holt, weil gerade Herzinfarkt oder auch Schlaganfall, wo man oftmals erkennt, wenn jetzt einer, zum Beispiel der Klassiker, einfach eine hängende Seite hat, also eine Lähmung auf einer Seite, dass da oder der Mundwinkel nach unten auf einer Seite runterhängt, da ist natürlich die Zeit eine wichtige Rolle, weil nur durch die Zeit kann man diesen Verschluss, was schlussendlich dafür zuständig ist, dass diese Symptomatik auftritt, wieder öffnen, bevor zu viel beim Herzinfarkt Herzzelle sterbe und im Gehirn zu viel Gehirnzelle.
Und wenn man jetzt da daheim ist und den Rettungsdienst gerufen hat, was kann man denn tun, wenn man so dann auf den Rettungsdienst wartet?
Wäre ganz gut, gerade nachts über, wenn irgendwo mal vielleicht ein Licht an ist und dass man die Hausnummern sieht. Des Weiteren wäre ganz praktisch, wenn die Türen offen wären, dass man dann nicht lang suchen muss. Oder zumindest einfach parat stehe, dass man dann zügig die Tür aufmachen kann und dann mal vielleicht sich bemerkbar macht im Hausgang. Vielleicht, wenn es klingelt und man sagt, der Rettungsdienst gleich ein Stockwerk dazu sagen, das wäre als ganz hilfreich. Ansonsten einfach beruhigend auf den Patienten einreden, einfach ein bisschen versuchen zu beruhigen und ihm einfach beistehen. Was uns natürlich nachher hilft, wäre zum Beispiel auch, wenn man irgendwo einen Medikamentenplan, wenn es jetzt gerade bei älteren Leuten zum Beispiel wäre, das hilft natürlich auch schon mal viel, wo man dann schon mal einiges an der Vorerkrankung rauskriegen könnte.
Was kann man denn in so Situationen falsch machen?
Zu lange warten und bis der Rettungsdienst gerufen wird. Das ist so, glaube ich, das Hauptsächliche, wenn man da zu lange wartet. Prinzipiell sagt man, alles, was hilft, ist gut. Und das Problem beim Herzinfarkt ist zum Beispiel, das Herz hat dann irgendwann nicht mehr die Kraft, um das ganze Blut aus dem Herzen rauszupumpen. Das heißt, vielleicht da sollte man nicht unbedingt die Beine hochlegen, sondern eher mal den Oberkörper ein wenig nach oben machen. Aber sonst eigentlich, man wird von der Leitstelle auch mittlerweile mit Erste-Hilfe-Anweisungen weiter versorgt.
Das heißt, man schildert da die Symptome, die aufgetreten sind und die Leute auf der Leitstelle, die wissen dann oder ahnen dann, was es sein könnte und leiten dann denjenigen am Telefon an, was jetzt zu tun ist.
Ja, die Leute auf der Leitstelle bzw. am Notruf, die haben eine rettungsdienstliche Ausbildung. Das heißt, die sind Rettungsassistenten bzw. das neue Berufsbild Notfallsanitäter, was es jetzt seit 2014 gibt, sind Notfallsanitäter. und haben dazu eine feuerwehrtechnische Ausbildung. Und ja, sie haben dann, wenn sie die Symptome haben, und die machen sich ein grobes Bild drüber und schicken uns ja dann los und unterstützen dann aber den Anrufer mit Ersten-Hilfe-Tipps. Oder zum Beispiel, wenn jemand wiederbelebt werden muss, erklären die Leute dann den Ersthelfern, was für Maßnahmen getroffen werden muss. Also helfen ihnen, bis wir da sind, mit dieser sogenannten Telefonreanimation.
Ihr habt ja, oder du hast jetzt erwähnt, es gibt so Situationen, wo schon nicht schön sind, wo einfach negative Erlebnisse sind. Wie kann man denn in so einem Einsatz wirklich einen kühlen Kopf behalten?
Meiner Meinung nach ist einmal das, man hat ja eine Anfahrt zum Einsatzstelle dann meistens, und da kriegt man von der Leitstelle, die uns hier rausschickt, auch schon mal gesagt, grob, um was es geht. Man macht sich dann auf der Anfahrt auch Gedanken über was jetzt zu tun ist, und dann gibt es dieses sogenannte ABCDE-Schema, das ist so ein Notfallschema, wo gelernt wird, im Prinzip um einen Notfalleinsatz einen Notfall abzuarbeiten. Das heißt, man überprüft die Atemwege, ob sie frei sind, man überprüft die Atmung und überprüft den Puls und Blutdruck und so weiter.
Was heißt denn genau ABC?
Also A steht für Airway, das sind die Atemwege. B würde jetzt zum Beispiel für Breathing stehen, wie Atmung. Also das heißt, alles, was mit Atmung zu tun hat, zum Beispiel das Luftholen, wie ist die Atemfrequenz, wie sind die Lungengeräusche, hört man was, hört man nichts, wie wäre zum Beispiel der Sauerstoffgehalt im Blut, den wir messen können. C wäre dann Circulation, das heißt alles, was mit dem Blutdruck und mit dem Herzen zu tun hat. Also habe ich einen Herzschlag, wie ist dieser Herzschlag, wie ist der Blutdruck etc. Oder auch, wie das Herz elektronisch aussieht mit dem EKG. Weiter geht es dann über dieses D, das ist Disability, das ist so die neurologische Variante. Zum Beispiel Blutzucker, wie sind die Pupillen, wie ist der Bewusstseinsstatus. Und dann gibt es noch E mit Exploration. Das ist dann zum Beispiel eine körperliche Untersuchung oder ein sogenannter Bodycheck, wo man auf weitere Verletzungen absucht.
Wie geht denn damit um, wenn ihr einen Einsatz habt, wo die beteiligten Personen aus dem Freundeskreis kommen oder aus dem Bekanntenkreis?
Ja, man arbeitet zwar sein Schema ab, aber im Nachhinein ist dann immer so ein bisschen, ja, und blöd, wie geht's jetzt, und alles gut, hoffentlich hat man jetzt alles richtig gemacht.
Ihr habt ja jetzt, wo du vorhin auch schon erwähnt hast, so Sachen wie Herzinfarkt und Reanimation oder sicher auch irgendwelche Verkehrsunfälle, die schlimm laufen. Wie sieht's denn da mit der psychischen Belastung aus?
Die Belastung ist natürlich da, muss man ganz klar sagen, jeder geht anders damit um. Natürlich, bei Problemen haben wir Ansprechpartner bei uns, mit denen wir dann reden können und die uns dann sozusagen psychische Erste Hilfe leisten, wo wir dann irgendwann dann auch am Ende sind. Aber klar, es gibt Sachen, die sind einfach schlimm und dem muss man erstmal drüber wegkommen.
Professionelle Hilfe, was heißt das? Sind das dann irgendwelche Supervisor oder sind das irgendwelche internen Leute, die extra geschult worden sind, oder wie sieht es bei euch aus?
Also bei uns einmal sind es interne Helfer, die besonders geschult worden sind auf sowas. Und das sind die ersten Anlaufstellen. Und wenn die sagen, ja, eigentlich, da muss ein Profi ran, dann wird das natürlich dann über Psychologen gelöst. Im Vorfeld jedoch werden wir erstmal so Einsätze, wo dann wirklich so drastisch sind, auch im Team besprechen, dass die Betreffenden erstmal da sind. Das hilft meistens schon viel.
Wie ist denn das? Ist es schwierig, mit Blaulicht zu fahren?
Schwierig mit Blaulicht fahren. Es ist eine Aufgabe, die sehr viel Vorsicht braucht, also Voraussicht und auch Vorsicht. Man muss auf alles achten, was ringsherum passiert, weil der ein oder andere Verkehrsteilnehmer reagiert halt nicht so, wie er sollte, wenn wir dann irgendwann kommen. Und ja, es ist auch sehr anstrengend mit Blaulicht. Also Spaß ist nicht unbedingt, kann man jetzt nicht so sagen, wie alle Leute immer denken. Es ist eher anstrengend für denjenigen, weil, wie gesagt, man muss auf alles achten, was passiert, und auch mit allen Fehlern von den anderen Verkehrsteilnehmern rechnen.
Du hast gerade gesagt, es gibt Verkehrsteilnehmer, die Fehler begehen. Wie ist es denn allgemein im Einsatz? Gibt es da Dinge, die es erschweren können?
Ja, natürlich gibt es da Sachen, die das so erschweren. Unter anderem sind es zum Beispiel auch diese sogenannten Gaffer oder Leute, wo einfach das Ganze anschauen wollen, fotografieren und machen und dann diverse Kommentare dazu abgeben einfach. Es wird dann irgendwann auch ganz anstrengend, sobald Alkohol ins Spiel kommt, wenn dann der gute Kollege meint, er wüsste, was das Beste für seinen Freund ist, wo er am Boden liegt, vielleicht bewusstlos ist, und sich dann einmischt. Und wir dann halt doch mal irgendwann zu drastischen Mitteln greifen müssen und die Polizei dazu holen.
Nun haben wir ja eine Idee, was ich als ganz normaler Mensch ohne medizinische Ausbildung tun kann, um die Notfallsanitäter und die Notfallsanitäterinnen zu unterstützen. sich durch Licht oder Rufe bemerkbar machen, einen Medikamentenplan bereithalten, gegebenenfalls den Patienten beruhigen und ganz wichtig, den Rettungsweg und die Arbeit der Sanitäter und Sanitäterinnen nicht durch Gaffen behindern. In der letzten halben Stunde haben wir bereits einen tiefen Einblick in den Alltag eines Rettungsassistenten erhalten. Wir haben erfahren, wie der Alltag auf einer Wache und in dem Berufsfeld aussieht, welche Aufgaben und Tätigkeiten zu erledigen sind und was es bedeutet, den Beruf auszuleben. Zudem haben wir darüber gesprochen, was ich selbst tun kann, um den Patienten zu helfen und den Einsatz zu erleichtern. Ein vielfältiger und vor allem wechselseitiger Job also. Doch wie wird man denn jetzt eigentlich Notfallsanitäter und welche Möglichkeiten gibt es in dem Beruf? Das erfahrt ihr jetzt hier bei PH 88.4.
Was ist denn das Besondere an dem Beruf?
Das Besondere an dem Beruf ist einmal der Umgang mit Menschen und dann, was natürlich bald so eine Standardantwort ist, warum man sowas macht. Und auch, dass man den Leuten helfen kann und auch dann Ergebnisse sehen kann unter Umständen, dass man wirklich geholfen hat.
Wie seht ihr denn die Ergebnisse?
Ja, wenn es den Leuten wieder besser geht zum Beispiel.
Erfahrt ihr das noch oder gebt ihr ins Krankenhaus ab?
Ach so, ja, ab und zu bekommen wir Dankschreiben von den Leuten, die sich dann bedanken, dass wir ihnen geholfen haben. Und den einen oder anderen wird dann mit dem Krankentransportwagen, mit dem kleinen Auto wieder nach Hause gefahren und dann erfährt man das eigentlich dann so immer wieder mal, dass da den Leuten auch gut geht.
Und was würdest du sagen, was macht Spaß an dem Beruf?
An dem Beruf Spaß? Ja, das, wie gesagt, dass man den Leuten helfen kann. Es ist schwer zu sagen, was macht an so einem Beruf Spaß? Also zum Teil ist es auch einfach, ja, das Knifflige, das Rätselige. Was hat der Mensch, wenn es nicht eindeutig ist? Das ist auch so ein bisschen knifflig, das ist fürs Gehirn dann. Und sowas macht dann auch wirklich Spaß, denn das einfach rauszukriegen und einen Patienten schon mal mit einer richtigen Diagnose ins Krankenhaus zu bringen. Oder eine Verdachtsdiagnose.
Gibt es auf der anderen Seite auch negative Sachen?
Natürlich gibt es negative Sachen. Wir haben ja auch viel mit Leid und Tod zu tun. Und wenn natürlich ein Mensch stirbt, ist das natürlich nicht so schön mit anzusehen, was natürlich auch als negativ zu sehen ist. Was mit auch noch eine Rolle spielt, ist Privatleben. Richtet sich ziemlich nach dem Beruf mittlerweile, der Freundeskreis. Also ja, dadurch, dass man halt 365 Tage im Jahr, 7 Tage Woche hat und man eigentlich in Schichtplan hat an Feiertagen, tagsüber, nachts, immer wieder arbeiten muss, ist halt auch der Freundeskreis relativ ziemlich beschränkt auf Kollegen, auch aus dem Rettungsdienst oder wo so Schicht arbeiten müssen.
Mal angenommen, da ist jetzt gerade jemand, der sich interessieren würde, in den Beruf einzusteigen. Welche Empfehlung hättest du denn für den?
Als erstes würde ich am besten mal im Internet nachschauen, sich wirklich mal damit befassen, ob das was für einen wäre. Dann mal über den örtlichen Rettungsdienst mal anfragen, ob Möglichkeit bestünde, überhaupt ein Praktikum abzuleisten. Und wenn man dann merkt, ja, der Beruf könnte was für mich sein, kann ich die Ausbildung anfangen zum Notfallsanitäter.
Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften braucht man für den Rettungsdienst?
Die Eigenschaften im Rettungsdienst, was man da am besten haben muss, das, also einmal Umgang mit Menschen sollte man beherrschen. Das ist, denke ich, so die Grundvoraussetzung. Dieses harte Fell, was man manchmal meint, was die Menschen haben, das ist nicht mal so gefragt, sondern einfach eine ruhige Vorgehensweise an Einsätze und manchmal muss man leider auch bestimmt werden können.
Wie sieht es denn aus, wenn jemand irgendwelche medizinischen, körperlichen Beeinträchtigungen hat, irgendwelche Krankheitsbilder, wie zum Beispiel eine Epilepsie? Ist es da möglich, auch im Rettungsdienst zu arbeiten?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, jeder kann im Rettungsdienst arbeiten. Jeder, der im Rettungsdienst arbeiten will, muss eine ärztliche Untersuchung machen, um die Eignung für einen Rettungsdienst festzustellen. Wenn der Arzt das feststellt, dass man geeignet ist, kann man das natürlich ausüben, den Beruf, also ohne Probleme. Ansonsten, ja, ist für selber, wenn der Arzt sagt, nein, es geht nicht, dann geht es halt leider nicht. Und man hat halt viele stressige Situationen, wo man handeln muss und ja, du hast angesprochen Epilepsie, wenn jetzt da jetzt ein Patient da ist, der uns massiv unsere Hilfe braucht und dein Kollege hat Epilepsie und der kriegt dann einen Krampfanfall oder einen epileptischen Anfall in dem Moment, das ist natürlich auch keinem geholfen. Aber wie gesagt, das entscheidet der Arzt dann, wenn es soweit wäre. Wenn der Arzt das okay gibt, dann steht dem ja nichts im Wege.
Mal angenommen, ich habe jetzt mich beworben und habe eine Stelle bekommen für eine Ausbildung. Wie sieht denn das denn aus, so eine Ausbildung? Ist das zu vergleichen mit einer anderen Ausbildung im Handwerk oder Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Ja, fangen wir so an, es ist eine dreijährige Ausbildung, die sowohl eine theoretische Ausbildung an Schulen beinhaltet, sowie eine praktische Ausbildung auf der Rettungswache mit verschiedenen Lehrinhalten, wo nur einem beigebracht werden im Laufe der Jahre, sowie eben verschiedenen Praktikas auf den Rettungswachen, beziehungsweise Rettungswagen, Krankentransportwagen, auf einer Leitstelle und natürlich auch in den Krankenhäusern, einfach um diese Schnittstelle Krankenhaus nicht außer Acht zu lassen. Und viele medizinische Maßnahmen werden halt auch eher mal im Krankenhaus tagtäglich geübt, wie jetzt im Rettungsdienst, wo wir eigentlich darauf warten, dass irgendjemand schlecht geht. Dann diese Maßnahmen müssen wir natürlich beherrschen und diese Maßnahmen können wir natürlich in der Ausbildung nur dann beherrschen, wenn wir sie lernen. Und das lernt man halt da, wo sie fast täglich ausgeführt werden.
In anderen Berufen ist es ja jetzt so, dass die quasi eine halbe Woche Schule haben und eine halbe Woche Praxis. Ist das bei euch auch so?
Ja, es ist ein bisschen anders. Die Notfallsanitäter-Azubis haben nicht einmal in der Woche Schule oder zweimal in der Woche, sondern die haben Blockschule und Blockunterricht. Das heißt, die beginnen ihre Ausbildung mit einem schulischen Teil, mit dem Theorieteil, wo einfach so Grundlagen über den Rettungsdienst mitgeteilt werden, ein bisschen Anatomie schon mal auf den Weg gegeben werden und halt die erste Hilfe, die erweiterte erste Hilfe einfach so ein bisschen beigebracht wird, damit sie dann in ihren weiteren Blocks beziehungsweise Praktikas im Krankenhaus und im Rettungsdienst fortbestehen werden. Und dort im Rettungsdienst werden sie natürlich, also auf der Rettungswache danach, werden sie natürlich von einem Praxisanleiter, das ist sozusagen der Meister, kann man es vergleichen im Handwerk, ist der Praxisanleiter weiter ausgebildet und fortgebildet. Und dieser Praxisanleiter besteht natürlich auch im Krankenhaus zur Verfügung, diesen Auszubildenden.
Du bist ja jetzt Notfallsanitäter. Und du hast auch gerade gesagt, man macht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Dein Arbeitskollege gerade ist aber Rettungsassistent. Was ist denn der Unterschied dabei?
Also ich habe ja auch Rettungsassistent gelernt und habe dann die Weiterbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Mein Kollege würde es dann auch bald machen. Es braucht halt immer Zeit. Gerade wenn man frisch den Assistenten gelernt hat, muss man mehr Stunden machen. Aber das kommt alles. Der Unterschied dazu ist einfach, man hat nochmal ein paar sogenannte Handlungsempfehlungen an die Hand gekriegt und ein paar mehr Maßnahmen noch gelernt, was wir dann draußen auch anwenden sollen, um den Verletzten und Erkrankten zu helfen, auch wenn mal kein Notarzt da ist.
Das heißt, also es hört sich jetzt gerade so an, dass ihr einfach mehr dürft, im Sinne von vielleicht, dass ihr andere Medikamente oder dass ihr Medikamente geben dürft, oder wie sieht das aus?
Ja, also es ist so, jetzt mittlerweile ist es rechtlich so, dass wir auch die sogenannten heilkundlichen Maßnahmen machen dürfen. Also das heißt, wir dürfen auch wirklich Medikamente geben, um den Leuten zu helfen, die uns der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes freigibt, aus dem jeweiligen Bereich von uns.
Also der Notfallsanitäter ist dann so eine Art Fortbildung, oder wie sieht es aus?
Also der Notfallsanitäter an für sich ist eine dreijährige Berufsausbildung, aber für jeden, der Rettungsassistent ist, ist das eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter, der mit einer staatlichen Ergänzungsprüfung dann irgendwann den jeweiligen Rettungsassistenten quasi die Berufsbezeichnung Notfallsanitäter erlangen lässt.
Habt ihr sonst irgendwelche Fort- oder Weiterbildung in eurem Arbeitsalltag?
Also klar, man hat immer Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch. Es gibt im Internet, kann man sich weiterbilden, man kann sich durch Fachzeitschriften weiterbilden, Fachbücher, aber auch die jährliche Ausbildung. Wir haben eine Pflicht von 30 Stunden im Jahr, uns zwar fort- und weiterzubilden. Die meisten kommen aber weit drüber. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, um einfach sich auch weiterzubilden. Gerade auch eben Traumakurse gibt es und es gibt eben Kurse, speziell Notfallmaßnahmen beim Kind zum Beispiel. Es gibt so viele Angebote und die kann man gar nicht alles wahrnehmen, aber man bildet sich eigentlich tagtäglich eigentlich quasi auch selber fort, wenn man allein schon irgendwie mal liest einen interessanten Artikel über Notfallmedizin.
Was war denn deine letzte Fortbildung?
Da muss ich jetzt ehrlich zugeben, da ich jetzt erst vor kurzem Notfallsanitäter geworden bin, war das diese Weiterbildung zum Notfallsanitäter, die doch recht stressig war mit über 400 Stunden, wo wir dann nochmal machen haben müssen. Und ja, man hat auch vieles wieder dabei gelernt.
Kein einfacher Job, denn Schichtdienst und Konzentration im richtigen Moment sind gefragt. Demgegenüber stehen jedoch die schönen Momente des Jobs und die Chancen, ein Leben zu retten. Außerdem ist es ein Job, der vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Und manchmal ist der größte Lohn ein kleines Danke für getane Arbeit, bis es dann wieder weiter zum nächsten Einsatz geht.